Ich lese aus Kolosser 1, Abvers 25. Ich diene der Gemeinde durch das Amt, das Gott mir übertragen hat, damit ich euch das Wort in seiner Fülle verkündige. Dabei geht es um das Geheimnis, das seit ewigen Zeiten und Generationen verborgen war. Jetzt wurde es seinen Heiligen offenbart. Gott wollte ihnen zeigen, wie reich und herrlich dieses Geheimnis unter den Völkern ist. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ihn verkündigen wir, indem wir alle Menschen ermahnen, mit aller Weisheit lehren, um dadurch alle durch die Verbindung mit Christus vollkommen zu machen. Dafür kämpfe ich unter vielen Mühen, aber seine Kraft wirkt mit großer Macht in mir. Ihr sollt wissen, was für einen schweren Kampf ich für euch und für die Gläubigen in Laodicea zu bestehen habe, auch für diejenigen, die mich persönlich nie gesehen haben. Ich möchte, dass sie getröstet werden und in Liebe zusammenhalten, damit sie tiefe und reiche Einsicht erlangen, um das göttliche Geheimnis zu erkennen, das Christus ist. In ihm sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Das sage ich, damit euch niemand durch Überredungskünste täuscht. Auch wenn ich fern von euch weile, bin ich im Geist bei euch. Mit Freude sehe ich, wie fest und geordnet euer Glaube an Christus ist. Ihr habt Jesus Christus als Herrn angenommen, darum lebt auch in ihm. Bleibt in ihm verwurzelt und auf ihn gegründet. Haltet an dem Glauben fest, in dem ihr unterrichtet wurdet. Hört nicht auf zu danken.
Ja, ich freue mich hier zu sein, das erste Mal hier in Wiesloch-Walldorf, obwohl ich eigentlich auch schon so lange wie Michael Schalles in Bad Schönborn bin. Trotzdem haben wir es erst jetzt geschafft, mal einen Kanzeltausch hinzukriegen. Volker war, glaube ich, auch vor kurzem mal hier. Ich bin quasi der Zweitpastor gewesen und als er dann gegangen ist, bin ich in die Hauptpastorenrolle reingekommen. Und jetzt freue ich mich hier zu sein. Wenn mich einer fragt, was mich an Wiesloch-Walldorf dann erinnert, dann sage ich, das ist eine richtig heiße Gemeinde, da müsst ihr hin. Ganz heiße Braun. Und es gibt Wasser umsonst, also es lohnt sich vorbeizuschauen. Ja, ich möchte noch ganz gern beten, bevor ich dann einsteige. Ja, ich möchte danken für Gemeinde hier in Wiesloch-Walldorf, dass du hier sprechen möchtest und dass du Menschen erreichen möchtest. Und ich möchte danken, dass ich hier sein kann. Ich möchte bitten, dass du die Gedanken, die ich mir gemacht habe und die aus deinem Wort kommen, dass du sie so verwendest, dass bei jedem das ankommt, was dir wichtig ist. Ich möchte danken, dass du da bist. Amen. Ja, ich habe euch etwas mitgebracht, und zwar diesen Karton hier. Der steht seit einiger Zeit auf meinem Schreibtisch. Und in diesem Karton ist ein Projekt aus meinem Leben. Und zwar ein paar neue Laufschuhe. Ich habe mir Anfang des Jahres vorgenommen, mir neue Laufschuhe zu kaufen. Meine alten waren ein bisschen durchgelaufen. Und es war dann vor einiger Zeit endlich soweit. Ich bin voller Enthusiasmus zum Laufspezialisten nach Heidelberg gefahren, habe mir Schuhe empfehlen lassen. Ist bei mir ein bisschen komplizierter, weil ich Plattfüße habe. Und habe dann eben diese Schuhe hier gekauft. Tolle Schuhe, passen super. Aber wie gesagt, die stehen jetzt seit einiger Zeit bei mir daheim auf dem Schreibtisch. Es ist nicht so, dass ich nicht von den Schuhen begeistert wäre. Ich würde auch sagen, da steckt viel Potenzial für die Zukunft drin. Aber bisher habe ich sie noch nicht einmal benutzt und auch meine alten nicht mehr. Das Projekt ist irgendwie so eingeschlafen. Und vielleicht kennt ihr auch solche Projekte, die man anfängt, die dann aber irgendwann einschlafen. Projekte, die man mit viel Freude und Begeisterung anfängt, die dann aber so vor sich hin plätschern und dann bleiben sie irgendwo in der Abstellkammer stehen oder im Keller. Keine Ahnung, was ihr so im Keller oder in der Abstellkammer liegen habt. Warum erzähle ich davon? Weil es etwas aus dem Text verdeutlicht, worüber ich heute gern mit euch nachdenken möchte. Paulus sagt in Vers 6, ihr habt Jesus Christus als Herrn angenommen, darum lebt nun auch in ihm. Ja, ihr seid Christen geworden, Leute, dann nutzt es auch. Macht Gebrauch davon, dann lebt entsprechend und mit ihm im Alltag. Macht es im Glauben nicht wie mit diesen Projekten, die irgendwie verstauben, die einschlafen, vor sich hinschlummern. Und aus eigener Erfahrung weiß ich, dass es mit dem Glauben manchmal so sein kann. Man hat einen richtig guten Start, hat vielleicht auch eine gute Phase mit Gott gehabt, hat Vertrauen in ihn gesteckt, hat was mit ihm erlebt. Aber dann kann es passieren, dass die Verbindung mit Gott irgendwie im Alltag wieder so einschläft. Dass wir unseren Glauben einfach im Alltag nicht gebrauchen. Wir sind mal mit Jesus gestartet, aber irgendwie ist die Sache so ein bisschen zum Stillstand gekommen. Paulus schreibt, ihr habt Jesus Christus als Herrn angenommen, darum lebt nun auch in ihm. Und ich finde es ganz interessant, wenn man die Verse vorher anguckt und die Verse nachher und auch unsere Verse, dann wird ganz klar, dass es bei Christus nicht nur um so ein paar olle Laufschuhe geht, sondern da geht es um etwas, was wirklich kosmische Bedeutung hat. Christus ist wichtiger als alle Schöpfung. Er ist der, durch den alles geschaffen worden ist, der alles zusammenhält und der uns mit Gott versöhnt hat. So ganz grob die Verse vorher und nachher. Ja, ist so, als ob Paulus sagen wollte, ihr habt euch auf was Grandioses, auf was Gigantisches, auf was Besonderes eingelassen. Und angesichts dieser tollen Sache, nutzt es auch. Macht Gebrauch davon. Ja, es wäre absolut irrsinnig, nicht darin zu leben. Es wäre so, wie wenn man sich ein Kleid kauft, aber das Kleid nicht anzieht. Es wäre so, wenn man ein Motorrad in der Garage stehen hat, bei tollem Wetter und einfach keine Ausfahrt macht. Es wäre so, wenn man sich MP3s kauft, aber die Lieder nie anhört. Ja, es wäre irgendwie absolut irrsinnig. Wer macht sowas? Und jetzt die Verbindung mit Christus, die so viel mehr Potenzial hat, so viel mehr Power, da sagt Paulus, das wäre unglaublich unsinnig, wenn er davon keinen Gebrauch macht. Das ist so der Gedankengang bei Paulus. Und nun stellt sich natürlich die Frage, was bedeutet es, mit ihm zu leben? Was bedeutet es, mit Christus unterwegs zu sein? Den Glauben im Alltag zu gebrauchen? Und ich glaube, es gibt sehr viele Antworten. Die Bibel ist voll mit Antworten. Und ich glaube, es ist auch ganz individuell. Jeder macht unterschiedliche Erfahrungen, hat unterschiedliche Wege mit Gott. Aber hier im Text sind zwei Gedanken, über die ich heute Morgen mit euch nachdenken möchte. Das ist einmal der Gedanke mit Christus als Geheimnisleben. Mit Christus als Geheimnisleben. Und es bedeutet, mit Christus als Lebensgrund zu leben. Ja, mit Christus als Geheimnisleben und mit Christus als Lebensgrund. Wenn wir den Text lesen, dann fällt ein Begriff auf, den Paulus immer wieder verwendet. Und das ist der Begriff Geheimnis. Ja, im Griechischen Mysterion, da kommt auch unser Begriff Mysterium her. Und das Interessante daran ist, dass Paulus diesen Begriff nicht irgendwie auf so ein Zusatzwissen bezieht. Ja, Christentum 2.0 oder so eine besondere Lehre für die besonders Eingeweihten. Sondern dieser Begriff Geheimnis bezieht Paulus auf das Zentrum unseres Glaubens. Auf Jesus Christus. Vers 27, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Das ist Geheimnis. Und in Vers 2 ganz schlicht und einfach, Christus an sich ist das Geheimnis. Und damit sagt Paulus, dass eben das Zentrale in unserem Glauben ein Geheimnis ist. Ja, die alltägliche Verbindung mit ihm, die Basissache von unserem Glauben, ein Geheimnis. Und ich habe mich gefragt, was bedeutet das jetzt bitte, dass Christus ein Geheimnis ist? Klingt ja erstmal, ja, ist ein Geheimnis. Und bei diesem Wort, das bringt uns ja schon eine gewisse Richtung, geht es offensichtlich um etwas, was ich nie ganz ergründen kann. Um etwas, was sich mir immer ein Stück weit entzieht. Was ich nie ganz in den Griff bekommen kann. Ja, auf der einen Seite sagt Paulus, dass wir dieses Geheimnis erkannt haben. Vers 26, jetzt aber wurde es den Heiligen offenbart. Mit den Heiligen ist im Gegensatz zur katholischen Kirche nicht nur irgendwelche besonderen Christen gemeint, sondern alle. Er sagt, es ist einerseits offenbart, ihr kennt Christus, aber auf der anderen Seite schreibt er in Vers 2, dass wir noch eine tiefere und eine umfassendere Einsicht brauchen. Ja, mit Christus zu leben bedeutet einerseits eingeweiht zu sein in ein wunderbares Geheimnis, aber auf der anderen Seite auch weiterhin im Trüben zu fischen. Noch nicht alles bis in die Tiefen verstanden zu haben. Wenn du mit Christus lebst, lebst du mit einem Geheimnis. Ein Geheimnis hat immer was Spannendes. Was heißt es jetzt praktisch? Wo zeigt sich das, dass Christus ein Geheimnis ist? Und ich habe versucht, mal so ein paar Alltagssituationen rauszugreifen, wo Christus sich als Geheimnis zeigt. Wir sagen immer wieder, dass es im Glauben darauf ankommt, dass wir persönliche Erfahrungen mit Christus machen. Ja, das persönliche Getroffensein durch Jesus, durch die Gnade, das ist was ganz Wichtiges. In unserer Gemeindevision in Bad Schönborn heißt es, wir wollen berührt und bewegt von Gottes Liebe anderen Menschen helfen. Ja, bewegt und berührt von Gottes Liebe. Das ist der Motor des Glaubens. Neu berührt werden. Von Christus, von seiner Liebe, von seiner Treue, von seiner Größe. Paulus schreibt in Epheser 1, Gott gebe euch Augen des Herzens, damit ihr die Größe seiner Kraft und Hoffnung und Stärke wirklich immer neu erfassen könnt. Augen des Herzens. Ja, Glaube nicht nur theoretisch, abstrakt verstehen, sondern Gott mit dem Herzen sehen, mit meinem ganzen Sein, mit meinen Gefühlen, ihn erfahren, ihn erleben. Paulus betet dafür, wir haben das in unserer Vision in Bad Schönborn, ich bin sicher, ihr habt das auch hier, dieses persönliche Getroffensein, diese Begegnung mit Gott als was ganz Zentrales. Aber diese Momente und Erfahrungen sind immer was Geheimnisvolles. Ja, wir können sie nicht machen. Wir freuen uns, wenn uns das Evangelium begeistert. Wir sehen uns danach, dass wir wirklich existenziell ergriffen werden. Und vielleicht haben wir auch eine Ahnung, wann das passiert. Ich denke, Gottesdienst ist immer wieder so ein Rahmen, wo das passiert. Aber trotzdem bleibt es was Geheimnisvolles. Wir können das nicht machen. Wir können es nicht erzwingen, nicht produzieren. Wir haben diese Momente nicht im Griff. Oder ein anderes Beispiel, manchmal suchen wir dringend nach Antworten und Positionen zu aktuellen Lebensthemen, ethische Themen, gesellschaftspolitische Themen, vielleicht auch persönliche Entscheidungssituationen. Und nicht selten wünschen wir uns, dass Gott ganz klar spricht. Ja, Gott sagt mir doch, was ich hier machen soll, hopp oder top, dies oder jenes, so eine ganz klare Antwort. Aber oft, ganz oft, zumindest in meiner Erfahrung, ist es so, dass es nicht so funktioniert, dass Gott nicht so funktioniert. Oft ist da die Bitte um eine konkrete Antwort und Gott schickt eben keinen Zettel vom Himmel, wo draufsteht, was ich zu tun habe oder was richtig oder falsch ist. Nicht selten ist Gott gerade dann, wenn wir ihn ganz konkret um was bitten, ein ganz konkretes Anliegen, irgendwie so ganz besonders still. Und nicht selten ist auch das Forschen nach einer Position in der Bibel damit verbunden, dass sich plötzlich ein großes Spektrum auftut, wo ich merke, dass ich selbst irgendwie Linien im Sand ziehen muss, wo ich verantwortlich Entscheidungen zu treffen habe, zu denen ich dann stehen muss, im Vertrauen darauf, dass der Heilige Geist mir was gezeigt hat. Und dabei wünschen wir uns so oft, dass Gott klar redet, so ganz direkt, Zettel vom Himmel. Und dass Gott uns manchmal vielleicht auch so die ein oder andere persönliche Entscheidung komplett abnimmt. So eine große Sehnsucht. Aber in vielen Fällen passiert es eben nicht. Und bleibt der Weg mit ihm irgendwie ein Geheimnis. Es bleibt ein gewisser Nebel und ich muss selbst erste Schritte gehen, um auch irgendwie wieder durch diesen Nebel durchzukommen. Und noch ein letztes Beispiel. Die Bibel sagt immer, dass wir bitten sollen. Dass wir unsere Anliegen ausdrücken sollen, dass wenn wir Jesus in seinem Namen bitten, dass er dann Erhörung schenkt. Aber oft passiert es im Leben, dass du betest und bittest und bittest und bittest und manchmal über Jahre hinweg und es passiert nichts, zumindest nicht in Bezug auf das konkrete Anliegen, was du hast. Es passiert nicht so, wie du dir das wünschst. Und dann gibt es diese Phasen, wo du denkst, okay, jetzt nehme ich nochmal ganz viel Glauben zusammen. Jetzt probiere ich es nochmal. Und du bittest nochmal ganz viel und ganz intensiv und dann wird doch Gott erhören, dann muss er doch. Dann bleibt ihm doch gar nichts anderes übrig. Und dann betet man und es passiert irgendwie gar nichts oder gefühlt gar nichts. Und Gott handelt nicht so, wie man sich das vorstellt oder wie man sich das wünscht. Und man denkt, für Gott wäre das doch so einfach, nur ein Schnips. Aber er macht keinen Schnips. Man ist sich eigentlich sicher, Gott will das Beste für einen, aber warum greift er dann nicht ein, so wie man es gern hätte? Gottes Eingreifen, Gottes Weg und Gottes Zeitplan bleiben oft ein Rätsel. Und das hat damit zu tun, dass Christus Geheimnis ist. Und hier ist jetzt der Punkt, vielleicht müssen wir gar nicht alles wissen. Vielleicht ist es so gedacht, dass es Geheimnis gibt. Vielleicht ist der Glaube gar nicht dazu da, um alles im Leben immer im Griff und unter Kontrolle zu haben. Wir neigen ja manchmal dazu, Glaube so zu verstehen. Wenn du glaubst, dann hast du alles im Griff, dann läuft alles gut. Vielleicht ist es gerade mit diesem Geheimnis gut für uns. Vielleicht möchte Gott, dass wir lernen, mit manchen Lücken in unserem Leben ja umzugehen. Lernen, damit zu leben. Und vielleicht besteht reifer Glaube gerade darin, nicht alles zu wissen und zu verstehen und trotzdem diesem Gott zu vertrauen. Ich kann mir das gut vorstellen, dass es so ist. Dass Gott uns mit Rätseln leben lassen will, damit wir demütig sind, geduldig werden und auch Vertrauen lernen. Und zwischen den Zeilen lese ich hier bei Paulus, dass er sagt, so ist es einfach. Christus ist ein Geheimnis. Das ist so die Natur des Glaubens. Ja, die Verbindung mit Gott ist ein Geheimnis. Klar, es gibt diesen Wachstum im Glauben, es gibt diesen Wachstum in der Erkenntnis, aber es bleibt auch immer was Geheimnisvolles an ihm. Und es ist so, als würde Paulus sagen, sei dankbar dafür. Und es ist so, als würde Paulus sagen, lasst euch davon nicht entmutigen. Vielleicht hat jetzt der ein oder andere gedacht, der ermutigt mich gar nicht davon. Das ist doch eher entmutigend, dass er darüber redet, dass Gott nicht eingreift. Zumindest nicht so, wie wir uns das vorstellen. Paulus sagt, Leute, lasst euch davon nicht entmutigen. Jetzt, wo ihr mit Christus angefangen habt, lebt auch mit ihm, auch wenn er nicht alles versteht. Ja, wisst darum und lasst euch auf diesen Gott ein, der manchmal so geheimnisvoll ist. Und Gottvertrauen heißt eben nicht, durch besonders viel Hingabe und Herzensblut irgendwie Gott kontrollieren zu können. Sondern Vertrauen heißt, an einem Gott dran zu bleiben, der immer seinen eigenen, aber sehr, sehr guten Weg hat. Und zum Glück ist es so, dass Gott nicht nur Geheimnis ist. Auch ganz wichtig, Gott ist nicht nur Geheimnis. Es gibt gute Gründe, warum wir Gott vertrauen können. Warum wir mit so einem Gott umgehen können, der manchmal geheimnisvoll bleibt. Und der große Hauptgrund ist, weil die wirklich wichtigen Fragen, die grundlegendsten Fragen überhaupt geklärt sind. Bin ich wirklich gesehen als Person? Bin ich wertvoll? In Christus? Ja. Gibt es wirklich eine hoffnungsvolle Zukunft für mich? Durch Christus? Ja. Werde ich eines Tages versöhnt sein können mit den Lücken und Fragezeichen meiner eigenen Biografie? Durch Christus? Ja. Und woher wissen wir das? Woher weiß ich, dass diese ganz grundlegenden Fragen, die immer wieder hochkommen, woher weiß ich, dass sie beantwortet sind? Am Kreuz beweist Jesus, dass diese Fragen beantwortet sind. Am Kreuz beweist uns Gott, dass er uns wirklich sieht und bedingungslos liebt. Und durch den Tod am Kreuz und durch die Auferstehung stellt uns Jesus in diese Gemeinschaft mit diesem überragenden und mit diesem geheimnisvollen Gott. Und ich glaube, darin liegt die Kraft, mit so einem Gott im Alltag zu leben. In Jesus werden die wirklich zentralen und wichtigen Fragen meines Lebens beantwortet, positiv beantwortet. Und dann können diese ganzen anderen offenen Fragen, die in meinen Beispielen vielleicht deutlich wurden, da müssen die uns nicht mehr entmutigen, sondern sie können uns helfen, diesem Gott zu vertrauen. Wenn ich weiß, dass meine grundlegenden Fragen beantwortet sind, dann kann ich diesem Gott vertrauen, auch wenn ich ihn nicht immer verstehe. Soweit mein erster Gedanke, Christus als Geheimnis. Ich hoffe, ihr haltet nochmal einen zweiten Gedanken durch. Der zweite Gedanke, immer noch bei der Frage, den Glauben nicht liegen lassen, sondern aktiv gebrauchen. Eine zweite Antwort dazu ist Vers 7. Da steht, bleibt in Christus verwurzelt und auf ihn gegründet. Ja, Paulus stellt zwei ganz einfache Bilder, die wir uns gut vorstellen können, in den Raum. Jeder von uns hat eine Ahnung davon, was es heißt, wenn etwas verwurzelt ist. Ja, ein Strauch, ein Baum, verwurzelt im Erdreich. Da kann man nicht einfach hingehen und es rausreißen. Ich fand das ganz passend vorhin, Psalm 1, Baum, der verwurzelt ist an die Wasserbäche. Wenn ich mir da so einen großen, mächtigen Baum vorstelle, lässt sich nicht rausziehen. Und dieses andere Bild, wenn etwas gegründet ist, dann steht es fest. Dann ist es eine stabile Grundlage. Da kann Wind und Wetter kommen, da wird nichts passieren. Verwurzeln und gründen. Aber was bedeutet das jetzt in der Verbindung mit Christus? Was bedeutet das? Und ich meine, dass es zwei Aspekte hat, einen inhaltlichen Aspekt und einen praktischen Aspekt. Hier der inhaltliche. David Foster Wallace, ein sehr hochgelobter und postmoderner Autor, vielleicht habt ihr von ihm gehört, vielleicht auch schon was von ihm gelesen. Er hat sich sehr viel mit unserer aktuellen westlichen Gesellschaft auseinandergesetzt. Und kurz vor seinem Tod 2008 hat er in einem Interview im ZDF was sehr Interessantes zu unserem Thema gesagt. Und zwar spricht er da von unserem menschlichen Grundbedürfnis, uns auf etwas zu gründen und zu verwurzeln. Er hat zwar nicht so genannt, gründen und verwurzeln, sondern er hat interessanterweise einen religiösen Begriff bezeichnet, nämlich anbeten. Kleine Nebenbemerkung, er ist kein Christ, er ist auch nicht religiös. Und Wallace sagt in diesem Interview Folgendes. In meinem Buch, und damit meint er seinen Roman Unendlicher Spaß, es wird als einer der einflussreichsten Romane seit 1923 angesehen, vom Times Magazine. Im Interview sagt er, in meinem Buch aber zeigen einige Charaktere das, und davon bin ich überzeugt, wir alle irgendetwas anbeten. Dass wir alle diesen religiösen Impuls in uns tragen. Bis zu einem gewissen Grad können wir wählen, was wir anbeten. Aber es ist doch ein Irrglaube anzunehmen, wir seien nur uns selbst verpflichtet. Wir geben uns immer einer Sache hin, sei es dem Genuss oder einer Droge oder dem Wunsch, viel Geld zu verdienen und uns schöne Dinge leisten zu können. Das Interessante, die letzten beiden Sätze. Aber es ist doch ein Irrglaube anzunehmen, wir seien nur uns selbst verpflichtet. Wir geben uns immer einer Sache hin, sei es dem Genuss oder einer Droge oder dem Wunsch, viel Geld zu verdienen und uns schöne Dinge leisten zu können. Wallace redet hier von etwas ganz Ähnlichem wie Paulus. Jeder betet etwas an. Jeder gibt sich irgendetwas hin. Das sind fast so Synonyme für Verwurzeln und Gründen. Und in beiden Fällen geht es darum, dass wir unser Selbst, unser Verständnis, wer wir sind und welche Bedeutung wir haben, dass wir das an irgendetwas anhängen, was uns besonders kostbar und herrlich erscheint. Wir hängen unser Selbst, unsere Identität, unseren Selbstwert an irgendetwas, was uns kostbar erscheint. Und Paulus sagt, hängt euch an Christus. Gründet euch auf ihn, mit eurem ganzen Selbst, mit eurem Selbstwert, mit eurer Identität. In anderen Worten, betet Christus an. Gebt euch ihm hin. Jetzt ist natürlich die Frage, warum Christus? Einfach, weil es keinen anderen sicheren Grund gibt. Ganz, ganz spannend. Wallace hat in der Rede an der Universität für die Absolventen das Ganze so formuliert. Und nochmal, Wallace war kein Christ. Er sagt, wenn du Geld und Besitz anbetest, wirst du niemals genug haben können. Es ist die Wahrheit. Bete deinen Körper an und Schönheit und sexuellen Reiz und du wirst dich immer hässlich fühlen. Und wenn Zeit und Alter sich anfangen zu zeigen, wirst du 1 Million Tote sterben. Bete Macht und Einfluss an und du wirst immer unruhig sein, deine Macht zu verlieren. Bete deinen Intellekt an und deine Cleverness und du wirst dich am Ende dumm fühlen, wie ein Betrüger, der ständig kurz davor steht, entlarvt zu werden. In gewisser Hinsicht ist uns das alles bekannt. Diese Dynamiken sind festgehalten worden in Mythen und Sprüchen, in Binsenweisheiten und Gleichnissen. Der Trick besteht jedoch darin, diese Wahrheit präsent zu halten in meinem alltäglichen Bewusstsein. In anderen Worten, wenn wir uns auf diese Dinge gründen, werden unsere Identität und unser Selbstwert unsicherer. Warum? Weil die Dinge und Personen dieser Welt nicht als Grund taugen können. Sie können diese Vergötterung nicht aushalten, nicht standhalten, sind überfordert. Als Christen würden wir sagen, die Dinge dieser Welt sind auch nicht dazu gemacht, dass wir unser ganzes Selbst auf ihnen begründen. Ja, das ist eine Überforderung. Und damit sind wir jetzt bei dieser ganz persönlichen Frage, was betest du im Alltag an? Womit begründest du dein Selbst? Worin wurzelt dein Selbstwert? Was ist es, dein Job? Dein Körper? Dein Erfolg? Dein Intellekt, deine Familie, deine Freunde, dein Geld, deine Macht, deine Frömmigkeit? Was betest du im Alltag an? Paulus sagt, bleibt in Christus verwurzelt und in ihm gegründet. In ihm sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. In ihm ist die Hoffnung auf wirkliche Herrlichkeit. Seine Nähe, sein bleibender Applaus, seine Frische, seine Kraft. Das ist Material, worin wir wirklich wurzeln können. Und dann sagt Wallace noch diesen interessanten Satz, der Trick besteht jedoch darin, diese Wahrheit präsent zu behalten in meinem alltäglichen Bewusstsein. Und genau darum geht es auch bei diesem gelebten Glauben, von dem ich heute Morgen hier rede. Es ist eine Sache, das so philosophisch zu durchdenken, wie ich das gerade gemacht habe, was es bedeutet, sich auf Christus zu gründen. So die inhaltliche Seite. Aber der Trick besteht doch darin, diese Wahrheit präsent zu haben in meinem alltäglichen Bewusstsein. Darauf kommt es doch wirklich an. Und damit sind wir bei dieser praktischen Seite. Wie sieht dieses Wurzeln und Gründen in Christus ganz speziell aus? Wie sieht es im Alltag aus? Und ein entscheidender Schlüssel dazu ist und bleibt ruhige Zeiten mit Gott im Alltag. Ich weiß, es ist unbeliebt, zur Ruhe kommen, gerade in unserer hektischen Zeit. Aber ruhige Zeiten der Anbetung, des zur Ruhe kommens, des Gebets und der Besinnung, das ist wirklich der Schlüssel, um sich in Christus zu verwurzeln. Und ich habe dazu einen ganz interessanten Abschnitt gefunden in dem Buch von Philipp Yancey. Er beschreibt seine eigenen Erfahrungen so: Wenn ich den Morgen damit beginne, mich gezielt auf Gott zu konzentrieren, dann hoffe ich, dass ich von diesem ruhigen Moment aus Frieden und Ruhe auf den Rest meines Tages ausbreiten werden. Ich habe für mich herausgefunden, dass selbst wenn ich nur eine halbe Stunde Ruhe in einem ansonsten vollen Tag bekomme, es sich immer für mich auszahlt. Ich hatte immer gedacht, dass die wichtigsten Bausteine meines Lebens immer in Ordnung sein müssen. Ehe, Arbeit, Freunde und die Beziehung mit Gott. Ja, dass ein gestörter Bereich mein ganzes System zerstören könnte, ähnlich wie eine Schadsoftware den ganzen Computer. Aber später habe ich für mich gelernt, dass ich vor allem Gott suchen und mich auf seine Gnade verlassen muss. Auch wenn und besonders, wenn andere Gebiete ins Desaster rutschen. Yancey redet von so einem ganz praktischen Glauben, von so einer ganz praktischen halben Stunde, in der sich ganz gezielt auf Gott konzentriert, sich auf ihn einlässt, von ihm her hört, was Gott über seinen Alltag und sein Leben zu sagen hat. Und ganz wichtig, es kommt nicht auf die halbe Stunde an, sondern es kommt auf diesen Moment an, wo ich mich ganz bewusst in Christus verwurzel, wo ich ganz bewusst Gottes Nähe suche und ganz bewusst seine Gedanken über mich höre. Und warum das so wichtig ist und gut tut, letztes Zitat von C.S. Lewis: Die wirkliche Herausforderung des christlichen Lebens liegt darin, wo sie die meisten Leute nicht vermuten. Sie beginnt mit dem ersten Augenblick, wenn wir morgens aufwachen. All deine Wünsche und Hoffnungen für den Tag rasen auf dich zu wie wilde Hunde, und die erste Aufgabe an jedem Morgen besteht darin, sie alle zurückzuscheuchen, indem du auf die andere Stimme hörst und einen anderen Blickwinkel findest. Und ich kann mich das so unheimlich gut mit identifizieren. Wenn ich morgens aufwache, bevor ich richtig aufgestanden bin, kommen die ganzen Themen auf mich zu. Alle Themen, die mich beschäftigen. Und es ist eigentlich relativ verrückt, mein Smartphone weckt mich und das Erste, was ich mache, ich lese E-Mails. Und schwuppdiwupp bin ich drin im Alltag. Und die ganzen Erwartungen und der ganze Druck und die ganzen Fragen kommen auf mich zu, wie wilde Hunde. Und ich spüre das und die Mühle geht los und ich weiß, was ich alles schaffen muss, weil sonst habe ich das Gefühl am Abend, ich habe nicht genügend geschafft und ich bin nicht wertvoll. Gedanken, die mich morgen sofort ergreifen. Vielleicht sind es bei dir andere erste Gedanken. Stehst morgens auf, der Kopf ist noch nicht ganz wach, dann trittst du vor den Spiegel und du bist unglücklich. Unglücklich über das, was du siehst. Würdest du dir es anders wünschen? Oder du sitzt am Frühstückstisch und würdest am liebsten wieder ins Bett gehen, weil deine Arbeit schon seit Jahren die gleiche ist und vielleicht auch eintönig und du so den Eindruck hast, du bewegst rein gar nichts. Ja, du fühlst dich irgendwie so ein bisschen nutzlos und bedeutungslos. Gedanken, die wie wilde Hunde auf dich einstürmen. Und C.S. Lewis schreibt, dass unsere erste Aufgabe jeden Morgen darin besteht, sie alle zurückzuscheuchen. Indem du auf die andere Stimme hörst und einen anderen Blickwinkel findest. Und was ist der andere Blickwinkel? Ich glaube, es ist Erinnern an Christus. An die Ruhe und Sicherheit, die wir in seiner Liebe und Anerkennung finden können. Paulus gibt uns in diesem Zusammenhang noch einen letzten interessanten Hinweis. Er schreibt: und hört nicht auf zu danken. Und ich glaube, es geht in dem Fall nicht darum, dafür Danke zu sagen, dass die Sonne scheint. Das ist vielleicht gerade ein schwieriges Beispiel. Auch nicht Danke dafür zu sagen, dass es einen Ventilator gibt oder dass ich gut geschlafen habe. Es hat sicher seinen Platz, aber Paulus geht es hier ganz bewusst um Danken für Christus. Es geht ihm darum, für Christus zu danken, über Christus nachzudenken, ihn ins Bewusstsein holen, über ihn meditieren, ihm Danke sagen, was er für mich bedeutet und wer er ist. Wer er ist und was er für mich getan hat. Wie oft meditieren wir im Alltag über andere Dinge? Ja, über unseren Kontoauszug, ob wir das jetzt noch kaufen sollen oder jenes noch kaufen. Wir starren auf unsere Waage und in den Spiegel und meditieren über unser Gewicht, über unser Aussehen, über die Kalorienangaben auf den Verpackungen. Oder wir zerbrechen uns den Kopf über unsere Zukunft und was wir noch alles tun müssen. Meine Vermutung ist, all diese Alltagsmeditationen über Kontoauszug, über Gewicht, über Aufgaben, über Ziele, sie sind immer wieder so ein Versuch, uns in diesen Dingen zu gründen. Unsere Identität und unseren Selbstwert in diesen Dingen festzumachen. Christus Danke zu sagen, ihn zu loben, über ihn zu meditieren, das ist quasi eine alternative Alltagspraxis. Eine Praxis, um mich in ihm zu verwurzeln, eine Praxis, um Vertrauen zu ihm zu gewinnen und eine Praxis, um neue Kraft und Hoffnung zu gewinnen für all die Herausforderungen, die in meinem Alltag drin sind. Und das große Potenzial an diesem Danken liegt darin, dass wir wegschauen von uns, von unseren Sorgen, von unseren Möglichkeiten hin zu ihm, zu seinen Möglichkeiten und zu seinen Gedanken über mein Leben und über dein Leben. Wer dankt, muss sich nicht in seinen Sorgen verlieren, sondern er schaut auf Christus, auf seine Zusagen und seine Möglichkeiten. Paulus ermutigt uns: Ihr habt Jesus Christus als unseren Herrn angenommen. Darum lebt nun auch in ihm. Darum lebt nun auch in ihm. Macht's nicht wie ich mit meinen Laufschuhen. Amen.